Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Der Kompass zum lebendigen Leben. Nachfolgend hören Sie ein Interview mit Andreas Tietke über sein Buch Der Kompass zum lebendigen Leben. Das Interview ist zuerst erschienen im Magazin Smart Investor, Ausgabe September 2021. Die Fragen stellte Ralf Malisch. Herr Dr. Tietke, was war die Motivation für Ihr Buch Der Kompass zum lebendigen Leben? An wen wendet es sich und was ist mit dem Titel gemeint? Meine Motivation war, Ludwig von Mises Technik der Praxeologie über den Bereich der Ökonomik hinaus zu verwenden. Von Mises bezeichnet die Ökonomik als den am besten ausgearbeiteten Teil der Praxeologie. Und ich behandle im Buch auch und ausführlich ökonomische Belange, aber ich befasse mich aus der Perspektive der Praxeologie auch mit Psychologie, Biologie oder gesellschaftlichen Fragen. Mit dem Titel ist gemeint, dass Menschen oft Einstellungen und Überzeugungen haben, also Haltungen zu sich und der Welt, die im Widerspruch stehen zu den Schlussfolgerungen der Praxeologie. Dies ist insofern ungünstig, als sie dann im Widerspruch zu der Lebenswirklichkeit des Handelns stehen. In meinem Buch weise ich hin auf günstigere, weil praxeologisch widerspruchsfreie Haltungen. Diese wirken insofern wie ein Kompass in Richtung lebendiges Leben, weil sie uns vom Wähnen widersprüchlicher Konzepte über uns und unsere Lebenswelt befreien und uns in das Hier und Jetzt führen, den einzigen Ort und die einzige Zeit, die Handeln ermöglichen. Herr Tietke, in der Praxeologie geht es im Wesentlichen um das Nachdenken über die Logik des Handelns. Wie kann man sich dabei vor Denkfehlern schützen? Die Geschichte ist schließlich voll von Gedankengebäuden, die sich letztlich als falsch erwiesen haben. Die Gedankengebäude in der Geschichte wurden mit einer anderen Technik ersonnen als der Praxeologie. Die Menschen, die sich mit der Geschichte befassten und mit der Prophezeiung ihres Fortgangs, wendeten das sogenannte eigentümliche Verstehen an. Das heißt, dass sie persönliche Bedeutsamkeitsurteile verwendeten, also etwa wie bedeutsam ein Ereignis A für ein Ereignis B ist. Die Argumente der Propheten und Apologeten von Vergangenheit und Zukunft sind logisch und praxeologisch testbar, also auf Widersprüche hin überprüfbar. Beispielsweise ist die Arbeitswerttheorie nachweislich falsch, weil der Wert eines Guts subjektiv ist und davon abhängt, was es jemanden in seiner konkreten Situation wert ist. Ich kann Stunden und Tage in das Malen eines Bildes investieren und trotzdem kann es sein, dass mir niemand auch nur einen Euro dafür geben möchte. Vor Denkfehlern kann man sich leicht schützen, indem man offen bleibt für Kritik. Das ist bei manchen von den Leitmedien verbreiteten Expertenmutmaßungen nicht der Fall. Kritik und abweichende Mutmaßungen werden als unmaßgebliche Mindermeinungen dargestellt, die sich Äußernden werden persönlich angegriffen. Und auch die Gruppen von Menschen, die ihre Herrschaft über andere als Sozialismus bezeichneten, ließen keine Kritik an ihren geistigen Gedankengebäuden zu. Herr Tietke, Sie haben einige populäre Irrtümer angeführt, denen man mit dieser Methode auf die Spur kommen kann. Inwiefern ist beispielsweise der Leitsatz »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« ein Irrtum? Erstens gibt es kein handelndes Kollektiv, so wie sich das viele Menschen vorstellen. Menschen teilen manche Einstellungen und Überzeugungen, aber eben nicht alle. Und Menschen haben vielfach ähnliche Bedürfnisse, doch keine zwei Menschen exakt dieselben. Der Gemeinnutz besteht also nur aus den Einzelnutzen vieler. Zweitens ist der Satz falsch, weil es beim Wollen, also beim Wählen, was vorgezogen wird, nicht um ein quantitatives Phänomen geht. Geht vor bedeutet ja, ist vorzuziehen, und was vorgezogen wird, ist stets subjektiv. Deshalb beschreiben wir in der Praxeologie Präferenzen mit Ordnungszahlen, also erstens, zweitens, drittens und nicht mit Größenzahlen, also 1, 2, 3 und so weiter. Denn wenn ich erstens lieber mit Ihnen ins Kino gehe, als zweitens allein zu Hause zu bleiben, dann enthält diese Präferenzordnung keine größenmäßige Information, wie sehr es mir lieber ist. Die Konsequenzen der Subjektivität des Wollens sind enorm. Man kann also nicht einmal den Nutzen einer Person gegeneinander abwägen, weil man nur wiegen kann, also mit einem allgemeinen Standard vergleichen, was durch Größenzahlen objektiv beschreibbar ist. Niemand ist also in einer Position, das Leid, das er durch die Zufügung von Zwang auch nur einem Einzelnen zufügt, mit dem Nutzen abzuwägen, den er damit anderen stiftet. Es ist logisch unmöglich. Herr Tiedtke, nehmen wir die gerade im Wahlkampf und zur Besteuerung gerne und oft herangezogene Behauptung, die Reichen leben auf Kosten der Armen. Ja, das kann und kann nicht stimmen, je nachdem, auf welche Art und Weise jemand seinen Wohlstand erlangt hat. Es stimmt zum Beispiel, wenn man politische Unternehmer betrachtet, also Menschen, die das politische Mittel Zwang einsetzen, um an die Güter, also Sachen und Leistungen anderer zu gelangen. Wendet ein Mensch jedoch das ökonomische Mittel des freiwilligen Austauschs an, dann ist das Gegenteil richtig. Denn diejenigen, mit denen er sich austauscht, ziehen seine Güter gegenüber dem Geld, das sie dafür bezahlen, vor, so dass aus der subjektiven Sicht der Konsumenten für sie ein Mehrnutzen geschaffen wurde, der den Nutzen desjenigen übertrifft, was sie dafür aufgegeben haben. Der Reiche, der sein Vermögen im freiwilligen Austausch erwirbt, macht also andere aus deren subjektiver Sicht noch reicher, als sie ihn gemacht haben. Herr Tiedtke, ein Thema, das uns in dieser Ausgabe schwerpunktmäßig beschäftigt, ist die Diskussion um den dritten Weg. Gehört der auch zu den populären Irrtümern und lässt sich durch Nachdenken das beste Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ermitteln? Die Frage nach dem besten Gesellschaftssystem bedeutet zu fragen, für wen das Beste? Die Netto-Steuerzahler, also diejenigen, die mehr in den Steuertopf hineinlegen, als sie herausnehmen, sind heute eher in der Minderzahl. Für diejenigen, deren Einkommen davon abhängt, dass andere Menschen indirekt oder direkt zum Bezahlen gezwungen werden, ist ein Gesellschaftssystem wie heute durchaus attraktiv. Ein dritter Weg ist in dem Sinne nicht möglich, dass es nicht geht, sie ein bisschen zu zwingen. Wenn ich sage, geben Sie mir 1000 Euro oder ich sperre Sie ein, was wäre dann der dritte Weg zwischen freiwilligem Austausch und Zwang? Wenn ich Sie nur zur Zahlung von 500 Euro zwinge? Aber das Mittel ist wiederum Zwang und kein drittes Mittel, auch wenn es zugegebenermaßen gestrengere und mildere Zwangsherren geben mag. Herr Tiedtke, dennoch hat sich die Welt seit Ludwig von Mises weitergedreht. Betrachten wir doch einmal zwei Themen, die gerne als Marktversagen charakterisiert werden. Erstens die Vermögenskonzentration und zweitens die Netzwerkeffekte der Digitalwirtschaft mit einer Tendenz zur Monopolbildung. Wie beurteilen Sie das? Der Markt kann nicht versagen, weil der Markt kein Akteur ist, sondern ein geistiges Gebilde. Einzelne handeln, zwar auch in Gruppen, koordiniert und unter Anleitung wie etwa in Unternehmen oder Behörden, aber es sind Einzelne. Vermögenskonzentration ist bei freiwilligem Austausch grundsätzlich kein Problem, denn aus der Sicht der Kunden wurde der beste Produzent eben am meisten belohnt. In der Marktwirtschaft besitzt der Produzent seine Produktionsmittel zudem als Sachwalter der Kunden. Bewerten diese die hergestellten Güter nicht dauerhaft höher als seinen Aufwand, macht der Produzent Verluste und sein Kapital schmilzt dahin. Ein Problem der Vermögenskonzentration ergibt sich jedoch dann, wenn große Vermögen genutzt werden, politische Unternehmer dafür zu gewinnen, einem beispielsweise die Konkurrenz vom Leibe zu halten oder die Einnahmen zu verbessern. Man kann die konzentrierten Vermögen etwa einsetzen, indem man Gruppen politischer Unternehmer finanziert, Posten in Aussicht stellt oder um Propaganda zu finanzieren, beispielsweise für Zölle, Einfuhrbeschränkungen, Regulierung, Subventionen, Förderungen für neue Technologien und so weiter. Dass Netzwerkeffekte, wie beispielsweise bei Bitcoin, dafür sorgen, dass der erste, also Bitcoin, über einen sehr großen Marktanteil verfügt, ist ja an sich zunächst einmal weder gut noch schlecht. Das Problem der Käufer sind nicht die Monopole selbst, sondern Monopolpreise, also ob der Produzent bei einer Preiserhöhung oder Output-Reduzierung insgesamt weniger Umsatzerlöse zu befürchten hätte. Vor dieses Problem ist jedoch jeder Unternehmer gestellt, nicht nur der vermeintliche Monopolist. Jeder Unternehmer versucht, die optimale Relation zwischen Preisen und abverkauften Gütern herauszufinden, wenn er seinen Gewinn maximieren möchte. Problematisch sind Monopole, die sogenannte notwendige Komplemente betreffen, also Güter, ohne die ein Handeln wegen unserer biologischen Struktur nicht möglich ist. Raum ist zum Beispiel ein solches notwendiges Komplement. Jeder Mensch braucht einen Ort, um zu sein. Wenn ich nun das Gut Territorium, also Ort, monopolisiere, dann kann ich den Preis im Prinzip so hoch stellen, wie ich möchte, denn ohne einen Ort, um zu sein, kann ein anderer nicht handeln. Hierfür gibt es auch keine Substitute, also Ausweichprodukte. Herr Tietke, auf der anderen Seite gibt es Bereiche, wo es ohne den Staat nicht gehen soll. Großkrisen wie Klima und Corona werden als aktuelle Beispiele genannt. Braucht es hier nicht den starken Staat, der die Menschen zur Vernunft zwingt? Es gibt keine objektive Vernunft, sondern Wählen und Wollen sind subjektiv. Der Mensch handelt aus seiner Sicht stets vernünftig, weil er in jedem Moment dasjenige vorzieht, wovon er sich die meiste Verminderung seiner Unzufriedenheit verspricht. Natürlich kann er das morgen bereuen, aber davor kann ihn Zwang nicht schützen. Zwang vermehrt seine Unzufriedenheit, denn ohne ihn hätte er vermutlich etwas anderes gewählt. Handeln findet immer im Hier und Jetzt statt, nie in der Zukunft. Bei den Voraussagen über die Verläufe von Krankheitswellen oder Klimaveränderungen wenden die Experten die Methoden des eigentümlichen Verstehens der Vergangenheit oder mutmaßens der Zukunft an. Mit diesen Methoden ist es unmöglich, an vergleichbar sicheres Wissen zu gelangen, wie etwa mit den klassischen Naturwissenschaften, Logik oder Mathematik. Krankheitswellen und Klimaveränderungen sind komplexe historische Phänomene mit Rückkopplungen. Die Daten, die aus ihnen gewonnen werden, können keinen Beweis erbringen für die Behauptungen der Experten. Auch starke Korrelationen sind nicht beweiskräftig, wenn Ursache-Wirkung-Zusammenhänge nicht isolierbar sind, der möglichen Ursachen viele und die Ereignisse auch nicht wiederholbar sind. Sie können weder das Erdklima noch eine Krankheitswelle als geschichtliche Phänomene unter denselben Bedingungen wiederholen. Man kann also mit diesen Methoden nicht beweisen, dass der andere ein Schädiger oder Gefährder ist. Zudem suggerieren die politischen Akteure, es könne so etwas geben wie eine normative Wissenschaft, also eine Wissenschaft von etwas, das sein sollte. Wissenschaft ist jedoch stets beschreibend und nicht vorschreibend. Es gibt keine normative Wissenschaft von einem anzustrebenden Sollzustand. Sollen ist Wollen für andere. Sobald ein Experte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Anlass nimmt, Zwang oder Gewalt gegen andere Menschen zu fordern, verlässt er das Gebiet seiner Expertise. Er trifft diese Aussage als politischer Unternehmer und nicht mehr als Experte. Herr Tietke, erläutern Sie doch bitte einmal, auf Basis welcher Grundprinzipien ein friedliches und freundliches Zusammenleben funktionieren würde. Das würde voraussetzen, dass die Menschen friedliebende und freundliche Haltungen zu sich und zur Welt hätten, denn das Handeln ist Folge des Denkens und Fühlens und das Denken und Fühlen ist Folge der oft unbewussten Haltungen zu sich und den anderen. Diese Haltungen sind die psychischen und physischen Einstellungen und Überzeugungen der Menschen. Sie sind der Urgrund, aus dem sich der Wille bildet, also das Wählen und Wollen des Einzelnen. Praxeologisch betrachtet müsste ja nur auf Zwang gegen friedliche Menschen verzichtet werden und schon hätte man eine friedliche Gesellschaft. Das Problem sitzt aber viel tiefer und ist auf der Handlungsebene nicht lösbar, sondern nur auf der Einstellungsebene. Heute haben die meisten Menschen keine friedliebenden und freundlichen Einstellungen und Überzeugungen. Sie sehen oft sich und oder andere als ungenügend an und nicht als in dem Sinne vollkommen, dass sie das notwendige Ergebnis ihrer individuellen Lebensgeschichte sind. Und die Menschen projizieren ihre Haltungen nach außen. Wer aus dem Mangel heraus lebt, wer sich und andere als ungenügend ansieht, wer sich und andere in der Schuld sieht, dies und das zu tun, ohne dass hierfür ein reeller Grund besteht, der wird sich anderen gegenüber nicht friedlich verhalten wollen. Er wird diese Haltungen ausagieren. Es wird also nicht so sein, dass wir erst eine friedlich-freiheitliche Gesellschaft haben werden, indem wir andere auf der Handlungsebene, also durch Diskussion, vom Nutzen friedlichen Zusammenlebens überzeugen werden, sondern zuerst werden sich die Einstellungen und Überzeugungen ändern müssen, dann wird sich das Denken und Fühlen ändern und zuletzt ändert sich das Handeln. Herr Tiedtke, wie kann der Einzelne die Erkenntnisse der Praxeologie für seinen Alltag nutzen? Zum Beispiel kann man sich endlose Diskussionen sparen mit Menschen, die keine realistischen Haltungen zu sich und der Welt haben. Wer noch die Haltungen hat, die er in der Kindheit erworben hat, wird seine Projektionen erbittert verteidigen. Wer sich immer noch als Vollstrecker einer imaginierten Autorität sieht, wer sich als unselbstständiger Teil eines Kollektivs sieht, als jemand, dem sein Platz zugewiesen wird und der zu gehorchen hat, der sieht auch andere so. Mit solchen Menschen werden sie sich zwangsläufig um die Förmchen im Sandkasten streiten, denn der Streit ist ihr Ventil, um die Last des Ungenügens und der Schuld nicht allein tragen zu müssen. Im Anhang zu meinem Buch gibt es einen praxeologischen Psychotest. Dort kann der Leser testen, ob und welche Haltungen er aus seiner Kindheit mit ins Erwachsenenleben hinübergerettet hat, und ich führe auch Einstellungen und Überzeugungen auf, die nicht im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen der Praxeologie stehen, die also mit der Realität handelnder Wesen übereinstimmen. Und genau in diesem Sinne ist die Praxeologie ein Kompass zum lebendigen Leben, das mit praxeologisch informierten Einstellungen und Überzeugungen die eigenen Haltungen von Widersprüchen befreit werden können. Der Einzelne spaltet sich nicht mehr auf in ein Ist-Ich und ein Soll-Ich, das ständig mit einem Knüppel in der Hand über dem Ego steht. Er wird auch aufhören, sich darüber wütend zu machen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, denn sie könnten ja gar nicht anders sein. Er wird verstehen, dass er nie einen Fehler begangen hat, aber dass ihm Fehler passiert sind und dergleichen mehr. Herr Dr. Tiedtke, vielen Dank für Ihre hochinteressanten Ausführungen. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.